Titel?
Ich weiß gar nicht genau.
Verdammt. Mal. Das ist genau der richtige Punkt, an dem wir jetzt in die Sendung gehen. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut 2.0.
Ja, hallo, ihr Lieben. Hi, Falk.
Ja, kann man jetzt ganz gut dran hören, dass wir noch mitten in der Vorbereitung sind, während wir schon online sind. So ist es manchmal. Und auch diese Sendung ist ein bisschen wieder eine erste Sendung. Und ich möchte die ein bisschen anmoderieren, weil es um ein Thema geht, wo ich glaube, dass Michael sich da nicht selber anmoderieren kann. Es geht nämlich um Michaels Solo-Folgen und auch so ein bisschen die Seele, die Michael hier so langsam reinschwemmt. Ich bin, ihr hört es im Hintergrund noch klimpern, super glücklich darüber, dass Michael sich mal eben, also tatsächlich irgendwie, ich setze mich mal ran und zwei Stunden später hat er mir eine MP3 geschickt, sich mal eben hingesetzt hat und in einer guten musikalischen Laune ein neues Intro gebaut hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Leute, die immer sagen, um Himmels Willen halt das Intro, jetzt zufrieden sind, weil Michael darum wusste und die alte Melodie eingebaut hat. Voll geil. An der Stelle Dankeschön. Damit hat der Podcast jetzt nicht nur eine neue Seele, also einen neuen, wie sagt man, neuen Vibe, sondern auch einen Vibe, der von dir kommt. Das finde ich total geil. Und wir haben hier heute einen Knick in der Matrix, weil eigentlich, Michael, bist du hier heute alleine, richtig?
Ja, stimmt. Was machst du hier?
Was machst du hier? Was mache ich hier? Wir sind bei Tag... Wann ist Solo-Folge? Immer 20?
30.
30. Genau. Also wir haben ja 10, 20, 30 und 30 ist immer Michaels Solo-Folge. Ich möchte den Michael mit seiner ersten Solo-Folge und für alle Folgen dann heute mal anmoderieren, weil ich finde, dass es da eine Besonderheit gibt, die er selber nicht so richtig über die Lippen bekommt. Das, was jetzt gleich passiert, wenn ich diese Bühne verlasse und mich ins Publikum setze und zurücklehne, das ist die, ja, wie nennen wir sie denn jetzt am Ende? Die Fotosprechstunde mit Doc Michael oder so würde ich es, glaube ich, nennen. Ja, ihr werdet sehen, entweder schon in dieser Sendung oder spätestens in der nächsten. Wir haben dem Baby einen Namen gegeben. Die Idee dahinter ist, der Michael wird im Umfeld, in seiner Band, an allen möglichen Ecken und Enden der Doktor genannt. So. Auf dem Nummernschild steht D-OC. Das ist schon ein festes Wort. Und er behauptet steif und fest, es hat einen anderen Ursprung. Ist egal, wir wissen alle, wenn es eine Lösung braucht, rufen wir Michael an. Das ist, ich habe neulich wegen Holz irgendwas gefragt. Also Michael ist tatsächlich prädestiniert dafür, so immer, also meine Idee, hier Verstärker einbauen im Auto, kommt auch noch, Michael, danke für die
Zusage. Ach ja, stimmt.
Und ob auf der Bühne oder hinter der Bühne oder in der Familie, im Kindergarten, im Podcast, bei den Fotofreunden, Michael ist ganz oft der Doktor, weil er einfach ein unglaubliches Gefühl dafür hat, sich irgendwo rein zu nörden und eine ganz große Freude daran hat, sich irgendwo rein zu nörden. Und ich würde gar nicht sagen, dass Michael irgendwie der, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass das komisch klingt, der Michael ist nicht der morgige Professor für die Fotografie, darum geht's gar nicht. Aber der ist ein bisschen wie mein Hausarzt, wie meine Hausärztin, Verzeihung. Wenn sie was nicht weiß, dann ruft sie nochmal an und dann nördet sie sich da rein. Und das kann der mega gut. Und um dem Ganzen mal eine richtige Bühne zu geben, weil auf der Bühne ist er ja dann nicht mehr der Doktor. Also wenn die Scheinwerfer angehen und die Musik angeht, dann spielt er die Melodie und das, was er als Doktor geschaffen hat, das ist für das Publikum nicht sichtbar. Und hier machen wir das mal ein bisschen sicht- oder besser gesagt hörbar, indem der Michael hier am 30. jeden Monats oder am 28., je nachdem wie der Monat so fällt, seine Bühne bekommt, um diese fotografische Suche nach der Wahrheit, will ich gar nicht sagen, nach den Details so ein bisschen auszuleben. Und da habt ihr aber auch eine große Rolle mit, ich wahrscheinlich auch. Wenn ihr fotografische Fragen habt, wenn ihr entweder mit dem Michael ins Gespräch gehen wollt in seiner Sprechstunde oder ihm eine Nachricht schickt, uns eine Nachricht schickt, die dann an den Michael geht, die sich mit einer fotografischen Frage beschäftigt, dann wird das Ding hier rund. Und es wird sicherlich Sendungen geben, wo der Michael irgendwie da sitzt und denkt, ah, ich möchte gerne mal über, ich lasse es, überlasse es dir, sprechen. Dann macht er bestimmt auch mal aus seinem Geist heraus eine eigene Sendung. Aber ich freue mich mega darauf, wenn ihr ihn auch ein bisschen bewerft mit Themen, mit Fragestellungen, ob ihr dann live dabei seid, ob ihr eine WhatsApp-Audio von wenigen Sekunden schickt mit der Frage oder einfach eine Mail, das bleibt euch überlassen, aber ich würde mich, oder wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr teilhabt an dem Ganzen und dieses neue Fotografie tut gut 2.0 so ein bisschen belebt, so, weil, und jetzt müssen wir langsam mich ja wieder mit reinholen, wir diesen Fotografie und diesen tut gut Faktor auf beiden Seiten beleuchtet haben wollen. Also ich komme ja so ein bisschen mit dieser Fahne der Persönlichkeitsentwicklung immer hier angelatscht und der Michael ist ja tatsächlich davon auch sehr begeistert, hat aber so eine Technikfahne in der Hand. Und für mich steht es an der Aufgabe, dass ich jetzt anfange, mir ein bisschen mehr die Technik zuzumuten und ein bisschen mehr anfange, manchmal mache ich es ja auch, Leute, die im Freundeskreis sind und die Zoom-Meetings zum Beispiel begleiten, wissen das auch, dass manchmal Technik für mich dann doch ein tolles Thema ist. Aber das darf ein Podcast auch mal ein bisschen Inhalt finden. Und umgekehrt ist der Michael ja auch ein Fan von dem Tut gut, von der Persönlichkeitsentwicklung. Das wollen wir alles ein bisschen zusammenwerfen. Und ja, Michael, das ist dein Sprechzimmer hier.
Ja, vielen Dank, Falk. Herzlich willkommen bei meiner ersten Sprechstunde sozusagen. Was ihr jetzt da draußen vielleicht nicht bemerkt habt, ist, dass ich jetzt eine neue Aufnahme gestartet habe. Der Falk hört also gerade nicht mehr live zu, sondern hört die Aufnahme dann auch wahrscheinlich erst dann, wenn sie auch veröffentlicht ist. Insofern vielen Dank, Falk, für die liebe Anmoderation und die schöne Einführung. Ich freue mich drauf auf das Thema, weil mir das tatsächlich irgendwie auch Spaß macht, mich mit technischen Dingen auseinanderzusetzen und dabei aber auch immer einen Blick drauf zu haben, inwieweit einen das selber bei der Fotografie auch weiterbringt. Also es geht jetzt nicht hier drum, Linienpaare zu zählen, sondern ich möchte über technische Aspekte der Fotografie sprechen, die am Ende auch irgendwie einen Nutzen haben. Aber bevor wir damit anfangen, fange ich erstmal mit etwas ganz anderem an. Und zwar möchte ich mich bedanken für den Zuspruch zum neuen Intro von dir, Falk. Und lasst mich gerne wissen, wie es euch gefällt, ob ich euch damit auch abgeholt habe, wenn ihr ein großer Fan des alten Intros wart, was ich selber auch bin. Aber wir haben uns dazu entschlossen, im Gespräch irgendwie was Neues versuchen zu wollen, weil unsere Dynamik im Dialog ja auch eine andere ist als vorher die Dynamik, wenn Falk vor allem alleine aufgenommen hat. Und wir fühlen uns mit diesem neuen, etwas fluffiger, groovigeren Modus ein bisschen wohler, weil wir ja auch allgemein ein bisschen spritzig unterwegs sind, wenn wir uns hier unterhalten. Und genau deswegen uns damit einfach besser aufgehoben und eingeleitet fühlen, wenn damit unsere Podcast-Aufnahmen starten. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch, und das ist ganz wichtig, an den lieben Stefan Koch. Stefan hat damals das alte Fotografie tut gut Intro erstellt und uns netterweise auch erlaubt, diese Musik oder die Melodie davon weiter zu benutzen. Das war uns ganz wichtig, oder mir zumindest, als Falk gesagt hat, probier doch mal und willst du nicht mal ausprobieren, was Neues zu machen. Mir war es irgendwie wichtig, so diesen alten Vibe beizubehalten, so ein bisschen dieses schon stimmungsvoll meditative auch in so kleinen Aspekten drin zu lassen und vor allem diese Melodie, mit der das alte Intro angefangen hat, aufzunehmen, die habe ich jetzt hier noch so ein bisschen verändert und erweitert und zur Hauptmelodie des Intros gemacht. Vielen Dank, Stefan. Schaut alle mal bei ihm vorbei, bei Instagram, @StefanKoch, am Stück geschrieben mit Doppel-F, _Producer, also Stefan mit Doppel-F, Koch, wie der Küchenchef, _Producer. Habe ich auch unten in den Shownotes verlinkt, werdet ihr da ab jetzt unter jeder Folge nochmal finden, damit der Stefan auch mal ein bisschen Besuch bei Instagram bekommt. Da könnt ihr mal schauen, was der sonst musikalisch so Schönes treibt. Vielen Dank, Stefan, für dieses wunderschöne Motiv, das wir jetzt in einem etwas neuen Gewand hier als Intro eingebaut haben. So. Sprechstunde bei Doc Michael. Fotografische Sprechstunde bei Doc Michael. Jetzt werden sich einige fragen, warum heißt der Typ denn der Doc? Was ist da dran? Und ja, Falk hat eben schon versucht, das zu relativieren und irgendwie Eigenschaften aus diesem Spitznamen abzuleiten, aus denen heraus, der vielleicht entstanden sein könnte. Ich erzähle euch mal ganz kurz, wo der ursprünglich herkommt, und damit relativiert sich dieses ganze Doktor-Ding erstmal so ein bisschen. Also, es begab sich zu einer Zeit, als meine Band Cool und the Gang sich frisch gegründet hatte. Wir waren damals noch zu neunt und hatten einen technischen Leiter, der unsere Crew-Jungs gefahren hat und Auf- und Abbau auf der Bühne betreut hat hauptsächlich und die Crew-Koordination gemacht hat und so weiter. Das war der liebe Peter. Und als wir ihn das erste Mal trafen und wir uns alle mit Namen vorstellten, sagte er zu mir, du bist doch hier der Michael Dahmen, ne? Ja. Dann bist du doch hier bestimmt der Sohn vom Dr. Dahmen hier aus dem Dorf. Ich so, nein, ich komme nicht aus Bornheim. Da waren wir nämlich zu dem Zeitpunkt gerade. Und Peter wohnt oder wohnte zumindest damals in Bornheim. Ich weiß gar nicht, ich habe lange nicht mehr gesehen. Und ich so, nee, ich bin weder Arztsohn noch komme ich aus Bornheim. Ich komme aus Schlebusch und meine Eltern sind beide eher aus der Programmiersparte von Bayer und haben mit dem Arzt da sein nicht so viel zu tun. Und daraufhin sagte Peter einfach nur, ist mir jetzt egal. Du heißt für mich jetzt der Doktor. Ja, das ist schon die ganze etwas weniger sinnbehaftete Geschichte zu diesem Spitznamen, als man vielleicht annehmen darf. Das hat sich dann einfach so durchgesetzt, dass er immer wieder Herr Doktor gesagt hat, wenn er was von mir wollte. Und irgendwann hat die Band das übernommen. Und ja, jetzt sind nur noch unser Schlagzeuger Manuel und unser Sänger Hubi aus der Band dabei. Die sagen bis heute Doc zu mir, sodass sich das so verselbstständigt hat, dass ich mittlerweile, wenn denn mal Autogramme gefordert sind, auch mit Doc unterschreibe, nicht mit Michael. Und auf meinem Autokennzeichen, wie Falk schon gesagt hat, auch seit 4 Autos, glaube ich, mittlerweile immer Doc draufsteht. Also Düsseldorf OC. Ja, ich fand es eigentlich ganz witzig. So ein knackiger, kurzer Spitzname, den man auch noch aufs Kennzeichen packen kann, den führt man doch gerne mit sich. Und ja, es hat auf jeden Fall nicht so richtig viel Negatives daran. Man könnte mich jetzt vielleicht als Nerd bezeichnen oder so, aber das ist für mich in Ordnung, wenn das daher käme. Kann ich damit leben? Ob ich, ja, also ich habe keinen Doktortitel, ich bin kein Arzt oder sonstig irgendwie Mediziner. Das Ganze kommt aus einer ganz anderen Ecke, aber es passt jetzt irgendwie als Wording ganz gut zu meiner sonst auch technisch interessierten Grundhaltung. Deswegen haben wir jetzt aus der bestehende Situation eine Tugend gemacht und meine Solo-Sendungen unter das Banner gestellt. Fotografische Sprechstunde bei Doc Michael. Doc Damen, Doc Michael, Doc Michael. Ist, glaube ich, einfacher. Sonst weiß ja hinterher gar keiner mehr, wer gemeint ist. So, jetzt haben wir hier die Sprechstunde schon 12 Minuten lang oder sowas drumrum geredet. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, was denn so an Fragen noch überhaupt da war. Denn ihr wisst ja noch von nichts, also ihr konntet noch nicht wissen, dass es dieses Format gibt und konntet deswegen noch gar keine spezifischen Fragen einreichen. Aber Falk hat ja bei der Umstellung von Fotografie tut gut zu Leben tut gut und Fotografie tut gut 2.0 schon mal einen Fragensticker bei Instagram reingestellt. Und da kamen ja zahlreiche Fragen. Die meisten davon sind, glaube ich, eher was für unsere Dialogfolgen, für ein Q&A, das wir zusammen machen oder allgemein Themen, die wir zusammen besprechen. Da wir aber hier ja so ein bisschen in die Richtung Tech Talk und reinen Nerden gehen wollen, habe ich mir jetzt einfach mal eine rausgesucht, von der ich glaube, dass sie hier so ein bisschen in das Format passt und die trotzdem am Ende hoffentlich einen schönen To-Gut-Faktor mitbringt, wenn wir unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber fangen wir erstmal an. Und zwar habe ich die Frage gestellt bekommen, ich fasse die jetzt mal ganz kurz zusammen. Es war nicht das Original Wording, aber die Frage war eigentlich, ist meine Kamera zu alt? Oder anders gefragt, wann und warum sollte ich ein Kamera-Update, Upgrade durchführen? Naja, woher die Frage kommt, kann man sich gut vorstellen. Einerseits sind alle unsere Kamerahersteller von den Kameras, die wir jeden Tag mit uns rumschleppen, natürlich auf Gewinn aus. Die wollen ihre Sachen verkaufen. Vollkommen logisch, sei auch jeder Firma gegönnt und dementsprechend wird dafür natürlich auch Werbung gemacht und in der Werbung wird natürlich vor allem darauf hingewiesen, was dir die neue Kamera alles kann, was die alte noch nicht konnte oder was die neue Kamera besser kann, was die alte zwar schon konnte, aber die neue kann es besser. Und daher kommt natürlich auch sofort der Gedanke, vielleicht kann ich ja mit der neuen Kamera bessere Bilder machen. Und wenn der Gedanke bei uns erstmal angekommen ist und wir noch mit einer gewissen Überzeugung in diesen Gedanken reingehen, dann hat die Werbeindustrie ihren Job gut gemacht, denn das wollte sie, wollte Begehrlichkeit wecken. Unser GAS, also Gear Acquisition Syndrome, anregen, ein Kaufinteresse bei uns wecken, das vielleicht gar nicht da war. Wie sagt man im Marketing so schön, ihr müsst nicht nach der Nachfrage suchen, sondern ihr müsst sie generieren. Also genau, es geht der Kameraindustrie natürlich darum, ihre Geräte an uns Fotografen und Fotografiebegeisterte zu verkaufen. Und dann kommt direkt das nächste Phänomen, was so ein bisschen davon abhängig ist. Ich habe das letztens noch in einer Facebook-Gruppe relativ hautnah und leicht schockiert mitbekommen. Ich bin ja, wie die meisten von euch wissen, Sony-User, also bin ich in so ein paar Sony-Gruppen bei Facebook drin. Mittlerweile gucke ich da eigentlich nur noch selten rein und wenn, dann bemühe ich mich meistens irgendwie Fragen zu beantworten zu den Modellen oder zur Bedienung, weil ja, das oft vorkommt und jemand, der jetzt neu in einem Kamerasystem ist, hat bestimmt relativ spezifische Fragen und da ich jetzt schon ein paar Jahre lang mit verschiedenen Sony-Kameras rumgedoktert habe, habe ich so ein paar, gedoktert übrigens, witzig, habe ich da einfach so ein paar Erfahrungswerte, die ich dann gerne weitergebe, damit die neu Sonyaner mit ihren Kameras klarkommen. Wir kennen ja alle das verrückte Menü, ne? Obwohl, es gibt mittlerweile ein neues, das habe ich selber noch gar nicht, aber naja, jetzt nicht abschweifen. So, und in dieser Gruppe wurde ein Bild gepostet von einem, was war denn das nochmal? Irgendeine Sport-Action-Kiste. Und drunter stand halt, ja, Objektiv war dies und das, Kamera-Body Sony A7 III. Und der zweite Kommentar war es, glaube ich, direkt, krass, dass du so ein Bild mit so einer alten Kamera hinbekommen hast. Und da steckt natürlich schon genau das drin, was die Werbung bei uns hervorrufen will, nämlich denken, dass die alten Kameras gewisse Sachen nicht mehr können. Wenn man sich jetzt aber mal ein paar Jahre zurück versetzt, geistig, so vor 5 Jahren, da war die Sony A7 III das Topmodell, das neueste der A7-Reihe. Die hatte einen Augenautofokus, die hatte einen sehr, sehr guten, packenden Continuous-Autofokus. Die war im Vergleich zu ihrem Vorgänger, der Sony A7 II, ein unglaubliches Update in Sachen Autofokus. Und jetzt ein paar Jahre später haben wir genug Werbung gesehen und genug Leute haben den neuen Body gekauft und darüber geschwärmt, weil sie natürlich sehr glücklich über ihre Neuanschaffung sind, dass der Eindruck entstehen könnte, bestimmte Fotos hätte man mit der alten Kamera, der vermeintlich alten Kamera, ja gar nicht machen können. Ja, woher kommt das und warum sollte ich jetzt einen neuen Kamerabody kaufen? Sollte ich das überhaupt? Ich habe mal so ein bisschen gegrübelt und in meinem Hinterkopf so ein bisschen rumgesucht, was gibt es denn eigentlich für neue Features an Kameras. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Techie-Kiste rein. Warum soll ich eine neue Kamera kaufen? Womit wird geworben, dass diese Kamera besser ist? Ganz oft liest man erstmal Auflösung. Die Sensoren kriegen immer mehr Pixel. Es gibt einen höheren Dynamikumfang. Also das heißt, in einer einzigen Fotografie, ohne Belichtungsreihen machen zu müssen, bekomme ich mehr hellere und mehr dunklere Werte erfasst, sodass ich in den besonders hellen Regionen noch Restinformationen außer alles ist weiß habe und in den ganz dunklen Regionen noch mehr Informationen habe außer alles ist schwarz. Kann gerade für Landschaftsfotografie natürlich interessant sein und so weiter. Die Rauschunterdrückungen werden besser, das heißt, und die Sensorauslesungen und Prozessoren, das heißt, bei dunklerem Licht kann ich bei gleichen Einstellungen Bilder machen, die weniger rauschen. Ganz oft wird auf den Autofokus gegangen. Mittlerweile ist die Geschwindigkeit ja grundsätzlich schon so gut, dass jetzt also alle nicht mehr darauf gehen. Unser Autofokus ist übrigens so und so viel schneller geworden, sondern wir haben Motiverkennungen mit KI-Funktionen. Ich erkenne einen Kopf, ich erkenne ein Auge, ich kann zwischen beiden Augen hin und her springen. Ich kann mir Gesichter merken, damit auf der Hochzeit vor allem das Auge von der Braut fokussiert wird. Ich kann Vögel erkennen, ich kann Flugzeuge erkennen, ich kann alle möglichen Objekte erkennen, Insekten erkennen und so weiter und so fort. Tiere erkennen, Tieraugen. Ja, es nimmt kein Ende. Also die Autofokusverbesserungen sind vor allem nicht in der Geschwindigkeit, sondern vor allem in der Motiverkennung, um dem Fotografen eben das Leben leichter zu machen, was Fokusfeldverschiebungen und so anbelangt. Ja, also es geht einfach darum, dass die Kamera direkt sieht, okay, hier habe ich das und das Objekt vor der Nase und das möchte er bestimmt scharf stellen. Also mache ich das und nehme mir davon auch noch, wenn es eins hat, das Auge. Dann gibt es noch im Profisegment oft Verbesserungen in den Netzwerkfunktionen. Ne? Das ist also gerade für Sportfotografen interessant, um ihre Bilder super schnell bereitstellen zu können. Also das oder Politikreportage vielleicht auch. Also es geht um Situationen, bei denen sehr schnell Bilder aus einer Situation zum Beispiel der Presse zur Verfügung gestellt werden können. Das bedeutet, die Kamera muss irgendwie schaffen, das Bild, während du es quasi geschossen hast, schon in irgendeine Cloud hochzuladen, damit irgendwer das Bild verwenden kann. Und natürlich haben wir jetzt noch, gerade mit Blick auf Fuji vielleicht, immer mal wieder neue Filmsimulationen, die gehen da so ein bisschen anderen Weg, ne? Das muss man auch einfach sagen, also diese Idee, fertige JPEGs aus der Kamera zu liefern, die besetzen im Moment Fuji noch relativ alleine in dieser Konsequenz. Das kommt dann auch noch dazu. Ja, und jetzt kann man sich fragen, was davon ist denn eigentlich jetzt ein Grund für dich, einen neuen Body zu kaufen? Also was fehlt dir eigentlich an deiner Kamera? Was für ein Bild hast du vielleicht nicht gemacht, weil deine Kamera das nicht konnte? Oder was ist dir entgangen, weil deine Kamera etwas nicht konnte? Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich mit sein, in allermeisten Fällen beläuft sich die Zahl der Bilder, die wir aus technischen Gründen nicht machen konnten, bei fast null. Also durch einen Dynamikumfang, der größer geworden ist oder eine größere Auflösung, habe ich bestimmte Bilder bestimmt nicht ausgelassen. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, ich war irgendwie im Wildlife-Segment unterwegs und da hinten war ein Vogel und mit 24 Megapixel traue ich mich nicht so weit rein zu croppen wie mit 61. Aber wenn ich so weit reinkroppen muss, ist das überhaupt deine Vorgehensweise? Falls du für dich sagst, ja klar, ich fotografiere immer Vögel, die viel zu weit weg sind für das Objektiv, das ich drauf habe und möchte hinterher durch Cropping daran. Okay, dann kauf dir eine Kamera mit einem größeren Sensor, also mit einer größeren Auflösung und dann kannst du weiter reinschneiden. Die muss aber nicht unbedingt neuer sein, denn Kameras mit höher auflösenden Sensoren gab es ja auch schon vor ein paar Jahren. Und wenn das nicht reicht, musst du halt warten auf einen Sensor, der mehr Auflösung hat. Was haben wir noch? Rauschunterdrückung. Wie oft machst du wirklich Bilder, von denen du hinterher denkst, das schmeiße ich so in die Tonne, weil bei ISO 12000 schon Ende im Gelände ist. Das kann ich so nicht mehr verwenden. Und reichen mir da nicht vielleicht die Entrauschung in irgendeinem Programm, durch das das Bild sowieso durchläuft? Und es bringt mich gar nicht so viel weiter in meinem Workflow hinterher, wenn das Bild noch Rausch einmal aus der Kamera kommt, weil es ist ja nicht so, als würde bei 12.800 auf einmal gar kein Rausch mehr auftreten, sondern es wird nur ein bisschen weniger. Ist das wirklich ein Grund für dich, einen neuen Body zu kaufen? Wenn du immer bei super dunklen Lichtverhältnissen kurze Verschlusszeiten brauchst. Okay, könnte man machen. Vielleicht hast du auch schon ein super lichtstarkes Objektiv. Aber es ist schon ein relativ knackiger Spezialfall, wenn du das brauchst. Brauchst du unbedingt einen Autofokus, der noch mehr Motive erkennen kann? Bringt es dich weiter, wenn deine Kamera nicht nur das Auge eines Menschen erkennt, sondern auch das Auge eines Meerschweinchens? Vielleicht bist du der angesagteste Meerschweinchenfotograf Deutschlands. Dann ja, auf jeden Fall, kauf dir diese Kamera. Das bringt dich bestimmt weiter. Aber in den allermeisten Fällen ist es doch gar nicht wichtig. Also, ich fotografiere nicht so oft Hunde, dass ich unbedingt einen besseren Hundeaugen-Autofokus brauche als der, den meine A7 III zum Beispiel schon hat. Und die Kamera ist von 2018, glaube ich, oder so in dem Dreh 2017, 2018. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das die neueste Kamera. Ne? Die ist jetzt auch schon einige Jahre entwicklungstechnisch alt und trotzdem fokussiert die auf Hundeaugen. Filmsimulation, ja, kann ich noch am ehesten vielleicht verstehen. Auf der anderen Seite sind die ja auch schon gut und zahlreich. Also, wenn du immer nach Hause kommst und bei einem Großteil der Bilder denkst, die sehen aber nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob dich die eine Filmsimulation mehr am Ende glücklich macht. Und Netzwerkfunktionen habe ich ja eben schon angeschnitten, ist sowieso eine super spezielle Kiste. Also, warum sollte ich mir jetzt eine Kamera kaufen, die besonders schnell meine Bilder nach dem Auslösen auf einen FTP-Server schickt, damit irgendwer im Backend die noch sortieren kann und die besten direkt bei der deutschen Presseagentur einreicht oder sowas. Machen die allerwenigsten. Die, die genau das machen, wissen das. Ne? Also wenn ich jetzt der Bundesliga-Fotograf bin, der direkt auf der Torlinie am Spielfeldrand liegt und wenn ich ausgelöst habe, weiß ich, 3 Minuten später ist das Bild schon in den Online-Artikel der Frankfurter Allgemeine eingebaut. Okay. Alles klar, dann wirst du es wahrscheinlich brauchen und wirst auch von vornherein wissen, dass du dieses Feature unbedingt brauchst und dass da eine schnellere oder einfacher herzustellende oder stabilere Verbindung dich weiterbringt in deinem Job. Alles klar, ne? Vollkommen logisch, mach das. Da wird dich wahrscheinlich auch ein schneller Autofokus glücklich machen am Spielfeldrand und so weiter. Aber wir reden ja jetzt hier nicht nur über diese kleine, schmale Nische der Fotografie, sondern wir reden ja von dir jetzt, der du vielleicht als Hobby fotografierst oder Porträts machst und deine Kamera findet das Auge immer mit dem Augenautofokus oder du möchtest es sogar manuell fokussieren, was ja auch nicht von da zu weisen ist, wofür brauchst du dann einen schnelleren Autofokus? Also ganz oft werden diese ganzen Begehrlichkeiten ja in unseren Köpfen geweckt, ohne dass wir die eigentlich brauchen. Und trotzdem denkt man jedes Mal, wenn man dran vorbeikommt oder wenn jemand ein Bild gepostet hat und gesagt hat, oh, das habe ich übrigens mit der neuen Canon EOS R5 Mark II gemacht. Verdammt, ich habe noch die EOS R5 Mark I, ob ich das Bild damit hinbekommen hätte. Aber das wird uns nur von außen suggeriert. In allermeisten Fällen hätten wir das Bild easy in der Situation als der Fotograf mit dem Blick auch mit einer anderen Kamera hinbekommen. So, jetzt stellt sich also wieder die Frage, warum sollte ich mir eine neue Kamera kaufen? Und ich glaube, diese Frage, die kann man sich am ehesten anders beantworten, als die Fotoindustrie uns das in den allermeisten Fällen weiß machen möchte. Einerseits, ja klar, deine Kamera ist alt und kaputt. Also, kaputt, weil alt. Ne, du hast schon, keine Ahnung, 400.000 Auslösungen drauf und du merkst irgendwie bei jedem zweiten Foto bleibt der Verschluss hängen. Oder du weißt, diese Kamera ist für 200.000 Auslösungen gedacht. Du hast schon 400.000 drauf, du möchtest auf eine Hochzeit gehen und da fotografieren und kannst dich nicht entspannen, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, gleich irgendwann geht der Verschluss kaputt. Klar, muss es dann eine neuere Kamera sein? Könnte es. Es würde aber auch wahrscheinlich das gleiche Modell in neu tun. Also ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, wenn meine Alpha 7 Mark III den Geist aufgibt, dass ich mir einfach nochmal eine Alpha 7 Mark III kaufe. Könnte passieren. Ansonsten, wenn die Kamera nicht defekt ist, warum sollte ich upgraden? Klar, wir reden jetzt nicht von Kameras, die 20 Jahre alt sind. Ne? Auf der anderen Seite, selbst eine 6-Megapixel-Kamera kann reichen, wenn du sowieso nie croppst und immer nur bei Instagram deine Fotos zeigst und sonst damit zufrieden bist. Vielleicht nicht auf einen superschnellen Autofokus angewiesen bist oder es ist eben noch eine Spiegelreflex, die auch schon schnelle Autofokusse hatten. Ja, bleib doch bei deiner Kamera. Ich glaube, der entscheidendste Punkt ist, und den Gedanken finde ich eigentlich ganz wertvoll, inspiriert dich deine Kamera? Nimmst du deine Kamera gerne in die Hand? Guckst du gerne in die Vitrine oder auf den Schrank, auf dem deine Kamera liegt? Und immer wenn du sie siehst, juckt es dich sofort in den Finger, oh, ich muss sie jetzt sofort losziehen und Fotos machen. Ich glaube, das ist ein Faktor, der sehr stark unterschätzt wird. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Leica-Look zu tun. Da hatte letztens im Fotografie-Gut-Freundeskreis der liebe Patrick auch einen sehr spannenden Artikel zu geschrieben, der auch so ein bisschen darauf abzielte. So, mache ich bessere Fotos mit einer besseren Kamera? Jein. Wahrscheinlich nicht, weil die Kamera besser ist, sondern weil ich mehr Spaß daran habe, mit dieser neuen Kamera zu fotografieren, wenn die mich emotional irgendwie packt. Jetzt kann es sein, dass du vielleicht vom Typ Tech-Nerd bist, so wie es mir manchmal ein bisschen nachgesagt wird, oder den meisten Sony-Fotografen. Und wenn du jetzt die neue Sony Alpha 7 R5, also neu ist die gar nicht mehr, aber sie gilt so in der Alpha 7-Reihe als das erstrebenswerte Topmodell mit dem besten Autofokus, Riesenauflösung und so weiter. Und du hättest die gerne und du hast das Gefühl, oh, das ist die absolute Hightech-Schleuder, mit der kann ich alles machen, diese Kamera wird mich in meinem Schaffen auf gar keinen Fall in irgendeinem Punkt limitieren. Wenn du dieses Gefühl hast und du wirst es nicht los oder das Gehäuse sieht ein bisschen anders aus oder das Gefühl, ich habe hier den High-End-Body schlechthin in der Hand, vielleicht ist dieses Gefühl für dich beflügelnd und du denkst dir, jawohl, mit der Kamera rocke ich alles. Klar, kauf sie dir. So, ich meine, sie ist teuer, ne? Also man muss sich jetzt auch nicht bis an die Grenzen seines Daseins verschulden, aber wenn es möglich ist, kauf sie dir, wenn du das Gefühl hast, danach noch lieber die Kamera in die Hand zu nehmen und rauszugehen. Auf jeden Fall. Warum nicht, ne? Das Gleiche gilt, wie gesagt, so ein bisschen für dieses Leica-Feeling. Vielleicht inspiriert es dich, einen besonders hübschen, designmäßig hochwertigen und haptisch auch hochwertigen Body in der Hand zu haben. Vielleicht ist dieses Anfassen, diese manuelle Bedienung mit einem manuellen Blendenring, einem manuellen Zeitenrad, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es eine Leica M11, weil du findest, dass der Messsucher einen ganz speziellen Vibe beim Fotografieren auf dich versprüht, die Kästchen übereinander schieben. So, vielleicht ist das ja schon ein Grund für dich, damit mehr Fotos zu machen oder bessere Fotos zu machen, weil du dich noch mehr auf diesen Moment des Fotografierens einlassen kannst, als mit einer Kamera, die vielleicht aus deiner Sicht ein Handy mit Objektiv vorne dran ist. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der klassische emotionale Fuji- oder Leica-Fotograf bei einer Sony das Gefühl hat, wo ist der Netflix hier drauf? Und wo kann ich WhatsApp-Nachrichten beantworten? Das ist jetzt sehr überspitzt, aber ich kann mir vorstellen, dass man das aus der Richtung so ein bisschen diesen Vibe bei Sony fühlt. Und andererseits wird der Sony-User vielleicht, geht mir persönlich jetzt nicht so, aber um mal so ein bisschen Klischees aufzuzeichnen, vielleicht denkt er bei einer Leica, okay, und wo kann ich jetzt einstellen, wie schnell der Autofokus vom Vordergrund auf den Hintergrund wechselt, wenn ich filme? Und kann ich eigentlich 4K 120p filmen? Und wo kann ich denn eigentlich zwischen den beiden Augen wechseln im Augenautofokus. So, das, was eine Leica M wahrscheinlich, wobei, da bin ich mir nicht sicher, nicht kann oder nicht in der Form. Ne? Da gibt es ja ganz verschiedene Ansprüche, was einen an einer Kamera antörnt. Ist es der Look? Muss die Kamera nach Vintage aussehen? Fuji, Leica so geschichtsträchtige Optik haben. Bei Leica liegt das ja auch noch irgendwie in der Historie der Firma selbst, dass die irgendwie so einen eigenen Reiz versprüht, dass man denkt, man hat diesen ehrwürdigen, hochwertigen, althergebrachten, ja, Modus in der Kamera drin, weil die Firma selber so eine Geschichtsträchtigkeit hat, während Sony lange Jahre lang vor allem dafür berühmt war, CD-Player zu bauen, so nach dem Motto. Ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Vielleicht ist es ja das, was dich dazu bringt, eine neue Kamera kaufen zu wollen. Und dann finde ich das auch total nachvollziehbar. Also um das mal auf der Vergleichsebene Musik zu ziehen. Wenn ich eine Gitarre oder in meinem Fall einen E-Bass sehe, den ich optisch total attraktiv finde, sei es, ist es ein altes Instrument, das schon viel erlebt hat und ich sehe die Katschen und Schrammen, die da in Jahrzehnten des Bühneneinsatzes reingekommen sind und ich höre schon quasi diesen klassischen alten Sound, bevor ich das Ding in die Hand genommen habe, da motiviert mich das ja viel mehr. Oder es ist irgendwie genau die Farbe, die ich mir immer gewünscht habe für mein Instrument. Oder es ist die Form, die ich am attraktivsten auf dem Markt finde. Dann nehme ich das Instrument ja auch viel lieber in die Hand. Noch bevor ich überhaupt anfange zu spielen, habe ich ja schon viel mehr Lust darauf. Also kann ich total verstehen. Vor mir steht hier gerade so ein kleines E-Piano, das übrigens bei dem neuen Intro auch gute Dienste geleistet hat. Das hat auch so einen alten Look. Das sieht aus wie ein E-Piano aus den 70ern, so ein bisschen vom Look. Ja, doch, doch. Da leuchtet links so eine Röhre drin. Die ist nicht nur Optik, die hat auch eine Funktion. Ne, so eine Röhre aus wie aus dem alten Verstärker oder Gitarrenverstärker oder eben auch HiFi-Verstärker. Alle Knöpfe sind mit so Dioden beleuchtet, die die Stellung der Knöpfe anzeigen. In so einem, die Drehknöpfe haben so eine ganz ursprüngliche Optik. Überall sind so dicke Druckschalter, die auch noch so ein schönes Klacken von sich geben, wenn man die drückt. In der Mitte kann man auf 8 Speicherplätzen Sounds speichern und die Knöpfe sehen aus wie auf so einem alten, nicht ein Wahlscheibentelefon, aber immerhin schon so ein Telefon mit diesen viereckigen Tasten und den großen Ziffern drauf. Also das ganze Ding versprüht so einen Hauch von, ich wusste schon vor 40, 50 Jahren, wie es geht. Und klinge auch so wie die authentischen E-Pianos aus der Zeit. Und das ist zum Beispiel für mich ein totaler Faktor, warum ich Bock habe, das Ding zu spielen. Das klingt nicht nur gut nach Klavier, das klingt eben auch gut nach einem guten alten Fender Rhodes oder einem Wurlitzer. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, was damit gemeint ist. Das sind eben alte E-Pianos von vor, ja, über 50 Jahren teilweise. Ja, also, wenn du danach Sehnsucht hast, nach einer Kamera, die du siehst und dich anschreibt, bitte nimm mich in die Hand und geh mit mir fotografieren. Dann um Gottes Willen, mach das. Aber das ist wahrscheinlich dann nicht, in den meisten Fällen nicht der Faktor, ist sie neu oder ist sie alt, sondern inspiriert sie mich oder inspiriert sie mich nicht. Die seltene Gattung, ich stehe auf eine Kamera, weil sie das technisch absolut ausgereifteste, was der Markt im Moment zu bieten hat, ist, gibt es bestimmt auch, klar, ne, spricht genau dafür, kauft ihr eine Sony A1 für, was kostet die, 7.500 Euro oder sowas. Wenn das das Ding ist, was dich inspiriert und dein Konto es dir nicht noch in 5 Jahren nachträgt, mach's doch. Ist doch super, wenn du damit mehr rausgehst. Denn darum sollte es uns am Ende ja gehen. Schöne Fotos machen, die uns was bedeuten, mit einem Gerät, das uns dabei weder technisch noch emotional im Weg steht. Und technisch tun es eben die wenigsten Kameras. Und das sollte man bei dieser Entscheidung immer hinterfragen. Also wenn du gerade denkst, es gibt von meiner Kamera ein neues Nachfolgermodell, sollte ich das kaufen oder nicht? Geh mal genau in dich, warum du die kaufen möchtest. Möchtest du die kaufen, um das Neueste zu haben? Möchtest du die kaufen, um bessere Bilder zu machen? Dann ist vielleicht ja auch der Blick Richtung Objektive eher ein wichtigerer Blick zum Beispiel. Ne? Brauchst du, möchtest du ein schöneres Bokeh haben? Guck mal nach was mit einer größeren Offenblende oder an einem Objektiv, das dafür bekannt ist, ein besonders weiches, schönes Bokeh zu erzeugen. Brauchst du mehr Lichtstärke, weil du kürzere Verschlusszeiten brauchst? Wobei man sich natürlich da bei einem Objektiv auch immer gleich ins Haus holt, dass die Schärfentiefe abnimmt und so weiter. Ne? Aber da gibt es eben genug Rädchen, an denen man drehen kann, ohne dass man die Kamera deswegen updaten muss. Das gleiche gilt ja auch für die Art des Fotografierens. Hast du das Gefühl, du möchtest ein bisschen bewusster fotografieren? Vielleicht ist es ja auch ein Objektiv mit einem manuellen Fokus, was dich weiterbringt. Das empfehle ich übrigens, wenn ihr manuell fokussieren wollt, sehr, dass ihr euch auch ein Objektiv kauft, das gar keinen Autofokus hat. bei dem der Fokusring eine mechanische Verbindung zwischen den Linsen, die sich in dem Objektiv bewegen, um scharf zu stellen, und dem Fokusring hat. Und nicht nur, wie bei den meisten modernen Objektiven, der Fokussierring ein Controller ist, der der Kamera mitteilt, dass du gerade nach vorne oder nach hinten fokussieren möchtest, und die Kamera teilt dem Objektivmotor dann mit, die Fokusgruppe zu bewegen. Das fühlt sich oft ein bisschen indirekter an. Es gibt Hersteller, die das gut hinbekommen und alles gut, aber ich habe mir vor einigen Monaten, 2-3 Monaten, nochmal ein Vogtländer-Objektiv gekauft. Das ist eine Firma, die baut wirklich nur manuelle Objektive. Sehr hochwertig, also die bilden auch tipptopp ab. Vielleicht nicht auf der High-End-Ebene, sondern, also Schärfe ist super und bestimmte Bildfehler sind nicht korrigiert. Viele Aberrationen werden dann nicht so korrigiert, um diesen weichen, blurry Look im Hintergrund erhalten zu können. Sie haben so eine ganz eigene Charakteristik. Es gibt aber auch viel günstigere manuelle Linsen von TT Artisan, Seven Artisans, alte Samyang Linsen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die noch manuelle Linsen weiterhin bauen. Sirui und so weiter. Es gibt also noch Hersteller für manuelle Objektive, die auch schon den Mount von eurer Kamera haben. Das heißt, ihr müsst auch nicht mit Adaptern rumfummeln. Könnt ihr aber auch, und alte manuelle Objektive kaufen. Die Helios Objektive zum Beispiel sind da sehr beliebt für. Vielleicht ist ja das eher das, was dich jetzt weiterbringt, wenn du nach einem anderen Fotografieerlebnis suchst. Und wenn das Fotografieerlebnis aber durch eine neue Kamera herzustellen ist, klar, kauf dir die. Ja, ich hoffe, das konnte ich jetzt hier so ein bisschen technisch einerseits auf die Neuerung, was machen neue Kameras denn überhaupt anders als alte? Und brauche ich das überhaupt, oder an welcher Stelle hat das denn überhaupt einen Vorteil für mich? Ne? In den meisten Fällen hat es eben keinen Vorteil. Ich hoffe, ich konnte das euch so ein bisschen näher bringen. Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Kamera seid, hinterfragt mal, nach was ihr denn sucht. Braucht ihr einen schnelleren Autofokus oder braucht ihr vielleicht ein Gerät, das euch optisch und haptisch mehr anmacht, damit ihr mehr Bock habt, es zu benutzen? Oder sucht ihr vielleicht nach einem ganz anderen Fotografieerlebnis? Sucht ihr nach der Möglichkeit, alle wichtigen Einstellungen an einem separaten Regler vornehmen zu können, wie bei Fuji, bei Leica? Sucht ihr nach der Möglichkeit, manuell zu fokussieren oder durch einen Glassucher noch zu gucken? Vielleicht ist ja doch eine Messsucherkamera oder eine klassische Spiegelreflex, die ja auch bis heute gebaut werden. Pentax hat gerade noch eine schwarz-weiß Spiegelreflexkamera rausgebracht, digital. Das gibt es ja auch noch. Oder sucht ihr nach etwas, was euch eben diese Aufgaben eher abnimmt und ihr wollt eben nicht mehr alle Einstellungen immer von Hand irgendwie so im Griff haben, sondern ihr wollt eine Kamera, die euch an vielen Stellen unter die Arme greift, dann schaut doch lieber danach, als nur nach neuer ist besser. Genau. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich hoffe, das war für die erste Sprechstunde bei Doc Damen, bei Doc Michael, ein bisschen interessant. Ich musste mich jetzt hier auch sehr schnell entscheiden für ein Thema. Wir haben das gerade erst entworfen, dieses Modell mit der Sprechstunde. Ich freue mich da sehr drauf. Wenn ihr selber Fragen, Themen, Anregungen habt, schickt die gerne über Podcast Hören to Good bei Instagram, über meinen Instagram-Account, per E-Mail, per WhatsApp, wenn ihr meine Nummer habt. Schickt mir alles rüber. Sehr gerne, der Falk hat das schon angekündigt, als Audionachricht. Dann kann ich euch direkt authentisch mit in die Aufnahme einbauen. Die gerne kurz, also jetzt am besten nicht vielleicht 4-5 Minuten, sondern so eine halbe Minute ist, glaube ich, eine ganz gute Maßgabe, um eine Frage gut unterzubekommen, ohne dass es sich irgendwie verläuft und so umfangreich wird, dass man nicht mehr weiß, wie die Frage angefangen hat, wenn sie zu Ende geht. Also so eine halbe Minute Audionachricht würde mich total freuen. Ich nehme aber natürlich auch gerne Textnachrichten entgegen. Und wenn ihr ein besonders spannendes Thema habt, bei dem ich mir vorstellen kann, dass wir vielleicht sogar im Dialog darüber sprechen, lade ich euch auch gerne in den Podcast ein. Seht es mir nach, wenn ich euch nicht direkt darauf anspreche. Schickt mir erstmal eure Fragen. Und wenn ich das Gefühl habe, hier, das ist doch ein Thema, das wir super zu zweit besprechen können, würde ich mich bei euch melden und schauen, ob wir vielleicht zusammen eine Podcast-Aufnahme machen können. Würde mich auch sehr freuen. Zwei kleine Ankündigungen habe ich noch. Einerseits war ich letzte Woche Mittwoch, das war der, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich glaube der 21., genau, am 21. August ist eine Folge von Bremer und Groth erschienen, die mich netterweise eingeladen haben für eine Nahaufnahme. Das ist am Ende mehr in einen Musikpodcast ausgeartet als in einen Streetfoto-Podcast, was aber, glaube ich, nicht weniger interessant ist, denn wir haben ziemlich oft dann doch wieder eine Querverbindung zwischen Musik und Fotografie hergestellt und es geht dann doch auch relativ viel trotzdem noch um Fotografieren und Leidenschaften als Fotograf und so weiter. Von daher hört da sehr gerne mal rein bei Bremer und Groth, die Nahaufnahme mit mir vom 21. August. Und zu guter Letzt möchte ich euch jetzt noch einmal, damit ihr euch damit nochmal so richtig auf der ganzen Ebene auseinandersetzen könnt, ohne dass einer dazwischen quatscht, das neue Fotografie to Gut 2.0 Intro einsprechen. Am 10. hört ihr wieder Falk und mich zusammen wieder in einer Dialogfolge. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und viel Spaß mit dem neuen Intro. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.